Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 634. Heute sprechen wir über Wrestler, die bei WWE gescheitert sind. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von Screen.de. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo.
Ja, mal ein positives Thema, haha. Ja, wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über Wrestler, die eben bei WWE trotz großer Vorgeschichte vielleicht nicht so durchgebrochen sind, wie man sich das gewünscht hätte. Und davon gibt es ja einige, lieber David.
Ja, es ist vor allen Dingen dann wieder eine Frage, wie man rangeht, ne? Weil es gibt ja zum Beispiel Wrestler, die waren woanders vorher richtig groß, kamen zu WWE, da hat es halt nicht geklappt. Oder auch umgekehrt, dass welche bei der WWE waren und dann sich aber rausstellte, nee, woanders klappt es besser.
Ja, und da gibt es eine ganze Reihe von, über die man hier ganz, ganz hervorragend sprechen kann. Wir hatten auch so ähnliche Themen schon mal in Fokus zum Beispiel, wo es dann über gescheiterte Debüts geht oder wie auch immer. Also da gibt's einiges zu besprechen, aber wir wollen jetzt explizit nochmal auf die Leute eingehen, die groß vorher gewesen sind und dann eben zu WWE gewechselt sind und da vielleicht nicht so gut angekommen sind. Und da werden wir heute auf jeden Fall drüber sprechen. Ansonsten, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, es passiert ja gerade einiges, David. Also du als AEW-Fan, du musst ja gerade mit den Hufen scharren, weil natürlich in der kommenden Woche steht AEW All In am Sonntag auf dem Plan.
Ja, und es wird großartig. Also zumindest, wir haben Besuch da und wird viel zu essen geben und wir freuen uns auf einen schönen großen Event. Das Lustige war, Sarah hatte total verpeilt, dass es ja, dadurch, dass es in London ist, eher anfängt. Und dann hat sie noch gesagt, ja, da muss ich aber vorschlafen. Und dann so, nein, das ist doch schon tagsüber. Sie, oh mein Gott, ja, stimmt ja. Nee, ich freue mich total. Und es ist ja so gesehen ja auch die WrestleMania von AEW.
Ein bisschen, so fühlt sich zumindest an, gerade natürlich jetzt hier in Europa ist das natürlich ein ganz großes Ding und wir bekommen auch von euch mit, dass das eine große Nummer für euch ist, also die Vorfreude auf All In ist nochmal eine Stufe über dem, was bei den normalen AEW Pay-Per-Views so ansteht, deswegen machen wir auch in der kommenden Woche eine Preview zu All In und ich werde dann hier auch, wenn nicht alle Stricke reißen, die Stellung halten und es wird einen Livestream, ein Live-Watch-Along mit meiner Wenigkeit zu AEW All In geben. Da könnt ihr euch dann schon mal drauf einstellen, auf lustige Zeit auf unserem YouTube-Kanal mit meiner Wenigkeit. Löchert mich mit Fragen zum aktuellen Geschehen und wir schauen uns die Show einfach gemeinsam an, dann habt ihr noch ein bisschen Untermalung dafür. Und natürlich gibt's dann hier auch die Review. Dann am Montag nehmen wir die auf und haben die dann auch zeitnah natürlich am Start. Und ich bin auch mal gespannt. Der Markus ist vor Ort dieses Jahr als einziger. Der wird uns auch da was mitbringen. Also wir sind natürlich genau 100% klar, was wir da machen. Wir haben überlegt, ob wir wieder so ein Audio-Log quasi machen wie im vergangenen Jahr, weil der natürlich dann auch noch andere Shows da besucht und der gibt sich jetzt zwei Wochenende in Folge die komplette Wrestling-Kante. Also mal abwarten, was er da so alles mitbringt, ob er auch auf der Pressekonferenz mit Tony Khan im Anschluss sein wird, bin ich gespannt drauf. Ja, das steht alles noch nicht genau fest, weil das ist manchmal auch alles ein bisschen unberechenbar. Aber ihr könnt euch da auf jeden Fall auf jede Menge Content von uns freuen. Und der Markus wird da auch vor Ort Eindrücke auf jeden Fall liefern. Und dann geht's ja schon mit dem Bash in Berlin weiter. Auch dafür werden wir wahrscheinlich einen Livestream machen. Auch dafür werden wir noch ein bisschen drumherum machen. Also wird gut. Preview, Review dann natürlich auch am Start. Und da sind ja auch noch einige mehr Leute, auch von euch vor Ort. Wird spannend und deswegen, bevor wir jetzt ins ganz aktuelle Geschehen hier reinrutschen, geht's dann erstmal mit was, ja, durchaus Retro-lastigem los, nämlich mit den Talenten, Wrestlern, Wrestlerinnen, die bei WWE gescheitert sind. Und David, was können denn so Gründe sein, weshalb Wrestler bei WWE scheitern? Das ist ja nicht so, dass die, ja, dass das einfach mal so passiert meistens.
Ach, das kann vieles sein. Das kann sein, dass bei Wrestler hatten wir schon mal gesagt, dass die Gimmicks sehr entscheidend sind und kann auch einfach sein, dass ein Wrestler bei WWE ein Gimmick hatte, was gar nicht so zu ihm passte und dann ein anderes gezündet hat. Es kann vor allen Dingen, und das ist für mich halt meistens der Hauptgrund, auch einfach sein, dass ein Wrestler oder eine Wrestlerin nicht richtig eingesetzt wird oder aber man innerhalb der WWE nicht das Potenzial in der Person sah.
Das ist halt genau das Ding, ne? Sehr oft sind es Backstage-Politics, die quasi dafür sorgen, dass Wrestler, Wrestlerinnen, egal wie groß Talent auch ist, ja, die dafür sorgen, dass die quasi nicht so eingesetzt werden, vielleicht wie es den Fähigkeiten entspricht. Zugleich muss man sagen, dass natürlich auch gerade bei WWE das Profil an und die Anforderung an Wrestler, Wrestlerinnen natürlich auch entsprechend groß ist, ne, und unterschiedlich ist, weil im Vergleich zu einer kleinen Independent-Promotion, wo man vielleicht froh ist, wenn die Leute drei Sätze gerade ausreden können und hier und da mal Autogramme am Merch-Tisch geben, ist natürlich bei WWE eine ganz andere Maschine dahinter. Du musst viele Pressetermine wahrnehmen, du musst vor Ort präsent sein, du musst dich entsprechend verhalten und du musst eben auch den Lifestyle mitgehen können. Das darf man auch nicht vergessen, die viele Reiserei, du bist sehr oft unterwegs, ist es inzwischen weniger geworden, als es früher noch der Fall gewesen ist. Nichtsdestotrotz ein Problem, du bist sehr oft weg von der Familie und sehr oft ist es dann auch manchmal so, wir haben es zum Beispiel bei dem Brock Lesnar gesehen, der ja auch gesagt hat, so ja, ich weiß, ich werde hier groß gepusht, ich verdiene richtig viel Geld, aber ich habe halt keinen Bock darauf, ständig weg zu sein. Mir ist das zu viel. Ich habe keinen Bock, ständig Interviews zu geben. Auch das gehört natürlich dann dazu. Und sehr oft merken dann bestimmte Talente das eben dann auch. Aber vor allem geht es natürlich auch darum, dadurch, dass Wrestling eben eine Show-Sportart ist, so nenne ich es einfach mal, geht es dann eben auch darum, welche Perspektive sehen dann eben die Verantwortlichen in dir? Wie kommst du auch mit denen klar? Das darf man auch nicht vergessen. Und ja, wie es auch manchmal so schön hieß, vor allen Dingen in der Vergangenheit, als Vince McMahon noch am Ruder gewesen ist. Wie sind die Launen eines Vince McMahons, ne? Wie kommt's darauf an? Wie ist er gerade aus dem Bett gestiegen? Und auf wen hat er gerade besonders Lust und auf wen vielleicht nicht? Das darf man gerade bei so vergangenen Geschichten natürlich nie so ganz vergessen. Deswegen schmeißen wir uns jetzt einfach gleich so munter die Namen an den Kopf und werden dann im Einzelnen über diese Leute sprechen. So machen wir das ja sehr oft bei solchen Formaten. Und David, weil du heute dabei bist und es heute so schön warm bei dir im Office ist, wie du schon gesagt hast, darfst du anfangen.
Ja, ich möchte direkt mal etwas in den Raum werfen, wo man direkt sagt, was? Nein, der ist doch da nicht gefloppt. Ich finde aber schon, und zwar ist das nämlich ein Wrestler, bei dem es so zwei Phasen gab, der dann halt die WWE, besonders WWF, verlassen hatte. Später wiederkehrte, Christian Cage. Weil ich finde, er hatte natürlich Belts ohne Ende, aber halt er war primär der Tag Team Wrestler, der sehr erfolgreich war. Als Singles Wrestler war er auch nicht unerfolgreich, aber er war halt so dieser typische guter Midcard Wrestler. Man hatte nie dieses Vertrauen in ihn von, ey, das könnte das Face der Company sein, das könnte der sein, der den Haupttitel richtig lange trägt oder sonstiges. Dann ging er weg. Und bei TNA, ist natürlich eine kleine Promotion, wurde er aber genau das. Da ist er halt für mich zu diesem, ja, großen Star geworden, als Single-Wrestler, der auch eine Company tragen kann, der das Gesicht der Company war, der halt der Main-Eventer schlechthin dort erstmal war. Und als er dann zurückkam, hatte er auch ein anderes Standing bei WWE. Und dann, deswegen Flop bezogen auf die erste Phase, wo er da war und dann wegging.
Tue ich mich schwer mit. Man darf da auch natürlich nicht vergessen, dass Christian Cage damals noch sehr jung gewesen ist, ne? Wrestler reifen ja auch. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass er in der Zeit, die du jetzt als Flop bezeichnest, natürlich die Tag-Team-Division auch maßgeblich mitgeprägt hat damals. Edge und Christian natürlich.
Total, ich rede als Singles-Wrestler. Komplett drauf bezogen, rein auf Singles-Wrestler. Ja, da war der dann halt European Champion und so weiter. Aber man muss auch sagen, es hat ja nicht lange gedauert, als er dann bei TNA war, dass er dann direkt, bumm, da ist er.
Das stimmt, man hat das aber auch natürlich, dass da noch mehr in ihm steckt, hat man aber natürlich auch gerade gegen Ende seines WWF-Runs gesehen. Wenn man dann schaut, so diese letzten Fäden, die er dann auch gehabt hat, zum Beispiel gegen Chris Jericho, da hat man schon gesehen, dass da mehr in ihm steckt. Ich finde, bei ihm hat man diesen Wechsel gesehen, als die Haare abgekommen sind. Bin ich ganz ehrlich. Diese langen Haare haben ihn für mich immer so ein bisschen unten gehalten. Da sah er auch einfach so ein bisschen generisch aus. Aber
man muss dazu sagen, Olf hat selber längere Haare.
Das stimmt, aber ich sehe nicht generisch damit aus. Bei manchen sieht das gut aus. Ich finde, Christian Cage profitiert extrem davon, die Haare abgeschnitten worden sind, weil er dann eben deutlich seriöser ausgesehen hat und dann eben auch ein anderes Selbstbewusstsein an den Tag gelegt hat. Deswegen tue ich mich da schwer mit zu sagen, der ist da, also klar, war er da hauptsächlich in der Zeit, die du jetzt ansprichst, war er hauptsächlich Tag-Team-Wrestler. Und als dieser Tag-Team-Wrestler war er auch gut eingesetzt. Also er war in den großen Programmen.
Das ja, wie gesagt, zum Erklären. Ich meine damit nicht, ah, der ist total gefloppt oder so, sondern einfach, das ist für mich so ein Kandidat, wo in dem Moment die Company nicht genug in ihm sah.
Das stimmt.
Und aber als er dann woanders war, wurde er größer und dann kam er wieder, dann wusste man, alles klar, da ist mehr. Also es ist nicht so dieses, ah, grandios gefloppt oder sonst was, sondern einfach wirklich dieses, es ist für mich ein Paradebeispiel, wo einfach dieses Vertrauen oder das Potenzial, was man sah, Anführungszeichen falsch eingeschätzt wurde.
Ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, die eben viele Wrestler und Wrestlerinnen auch durchmachen. Mit den Jahren auf der Straße mit den Jahren im Ring, dass sie dann auch im Idealfall besser werden, aber auch gerade dann so ein gewisses Charisma natürlich entwickeln. Und das war ja bei Christian Cage auch. Und als er dann dieses Captain Charisma Gimmick passend dazu auch bekommen hat, hat man ja auch gemerkt, dass da was passiert. Auch das neue Theme, was er dann bekommen hat, der Entrance. Ich meine nicht das Christian, das Queen Entrance, sondern
das war schlimm.
Just Close Your Eyes.
Das natürlich war schlimm.
Da hat er dann auch wirklich eine andere Rolle bekommen und das hat man dann eben auch natürlich an der Stelle dann gesehen und das hat er dann ja im späteren Verlauf auch weiter fortgeführt. Und dass er dann zu TNA gegangen ist, darf man nicht vergessen, da war der Mann, ich glaube Anfang 30, 31, 32 müsste er gewesen sein und war da aber schon 10 Jahre quasi unterwegs fast. Ne? Also da hatte der auch schon eine Menge Erfahrung und war dann eben einer von den großen Fischen im kleinen Teich, wie man so schön sagt, und hatte da eben auch die Position, die er dann eben einnehmen konnte. Und er hatte da eben auch den Vorteil, dass er dann vielleicht auch mehr Freiheiten gehabt hat, gerade am Mikrofon, um sich da auszutoben. Und ich glaube auch, dass es für ihn eine wichtige Zeit, eine wichtige Lehrzeit gewesen ist, sozusagen, dass man
ja,
da gewesen ist. Ne? Und ja, Selbstbewusstsein ist alles. Gerade wenn du am Mikrofon bist, ist das was ganz, 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 ganz Wichtiges. Deswegen, interessanter Punkt. Schreibt mal in die Kommentare bei YouTube oder bei Discord, wie ihr die Personalie Christian Cage seht, ob ihr da an Davids Seite seid mit dem Vertrauen.
Kommt nachher eh noch die Parole.
Oh Gott, bitte nicht.
Oh doch.
Ich packe jemand anders aus. Ich gehe ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich jemanden, den ich vor allem auch durch den Peter William schätzen und lieben gelernt habe. Das ist natürlich ein Big Van Vader, der mir als erstes bei der WCW untergekommen ist und da natürlich.
Schönen Gruß an Shawn Michaels.
Ja, genau. Der natürlich da das absolut unstoppbare Monster gewesen ist. Also die Matches gegen Sting oder gegen Ric Flair zum Beispiel oder gegen den Cactus Jacks. Absolut legendär und der war halt da unglaublich gut, auch natürlich in Japan, aber das habe ich damals noch nicht so intensiv verfolgt, deswegen war mein erster Eindruck halt eben das, was ich bei der WCW gesehen habe, mit Manager Harley Race an der Seite, aber vor allem die Matches gegen Sting haben mich halt eben ultra beeindruckt und der konnte sich ja bewegen wie kein Zweiter, ne, mit, egal ob es jetzt die Vader Bomb gewesen ist oder der Vader Moonsault vom Top Rope, das war ja unglaublich, was der damals geleistet hat. Und na gut, das ging dann gegen Ende so ein bisschen weniger, ne, als Hulk Hogan reingekommen ist, ne, Dungeon of Doom, na, sprechen wir besser nicht drüber und so, ne, aber als er dann als das Mastodon angekündigt worden ist und zur WWF gewechselt ist, da habe ich mir auch schon gedacht, Mensch, aus dem muss doch eigentlich was werden, der ist so gut. Und dann haben wir ihn noch Jim Cornette an die Seite gestellt als Sprachrohr. Da habe ich gedacht, ja gut, warum denn nicht? Ne, kann man ja gucken, wie das geht. Manager für so einen großen Heel, warum denn nicht? Weil, sind wir ehrlich, Vaders Micwork war bis auf viel Schreien eher so durchwachsen.
Ja, aber er war im Ring verdammt gut und auch diese Ausstrahlung. Ich hatte im Übrigen jetzt gestern zufälligerweise in der Timeline bei mir ein Match aus Japan, wie die Leute abgegangen sind auf den. Also das war ja ein Standing sondergleichen. Dann kann man zu der WWE und muss auch dazu sagen, Shawn Michaels mochte ihn halt nicht so gern. Und da wurde halt gar nicht als dieser absolute Main-Eventer dargestellt.
Ja, eben. Also das war dann so ein bisschen das Problem. Er hat ja sein Debüt beim Rumble 96 damals gefeiert und dann ist er ja quasi in so eine, ich soll mal sagen, so eine Übergangsgeschichte mit Yokozuna reingeschmissen worden. Yokozuna, der ja auf dem Weg raus von Camp Cornette gewesen ist, der ja auch gesundheitliche Probleme damals schon gehabt hat und auch nicht mehr zu dem in der Lage gewesen ist, was er mal früher konnte. Naja, und Vader war dann irgendwie so in diesem Camp Cornette so ein bisschen verhaftet und dann, du hast es ja gerade schon angesprochen, SummerSlam 96 ist natürlich die bekannte Geschichte, ne, wo ja Shawn Michaels offensichtlich sehr böse auf den Vader geworden ist, weil Vader eine Cue verpasst hat, eine Aktion verpasst hat und Shawn den da auch angeschrien hat. Und tatsächlich soll ja gerade diese Backstage-Politics auch ein Grund gewesen sein, weshalb Vader eben nie so richtig bei der WWF Fuß fassen konnte. Anderer Punkt, muss man sagen, ist auch, dass er angeschlagen zur WWF gekommen ist. Ich meine, es war eine Schulterverletzung, er war nicht so richtig fit und die WWF hat damals darauf gedrängt, dass er trotzdem quasi weiter wrestelt, weil die eben den großen Namen brauchten. Da kommen halt gleich mehrere Faktoren zustande. Ne? Ich meine, er hatte große Fäden gehabt, auch gegen den Undertaker und gegen viele andere. Aber ein Vader bei der WWF war in meinen Augen halt immer ein Schatten seiner selbst und hat nie so richtig das Potenzial erreicht von dem, was er fähig gewesen ist. Oder wie siehst du das?
Nein, total. Also wirklich total. Du hast auch nie dieses Gefühl gehabt, dass man auf ihn baut und vertraut, sondern es war halt so ein Monster unter vielen, würde ich sagen, zu der Zeit.
Ja, da hat einfach ganz, ganz viel gefehlt. Also wie du schon gesagt hast, ja. Also vielleicht auch, weil er eben von der WCW gekommen ist. Dieses Schicksal teilen ja viele große Namen auch, die von der WCW rüber zur WWF gekommen sind, dass man die nicht so dargestellt hat, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Aber da kommen eben auch viele Faktoren zustande. Gesundheit, dann eben Backstage-Geschichten und dann ja eben auch, wie du schon gesagt hast, ne, vielleicht auch das fehlende Vertrauen in das, was da möglich ist. Und irgendwann war er eben nur noch eine Midcard-Geschichte und schlussendlich, ja gut, die Geschichte mit Kane, wo er dann erstmal bei, ich meine, es war No Way Out of Texas damals, vor WrestleMania, wo er dann ja erstmal wirklich auseinandergenommen worden ist mit Chokeslam und Tombstone Piledriver und anschließend mit einer, was war das, eine Rohrzange oder war das ein Schraubenschlüssel? Irgendwie sowas damals. Ich erinnere mich nur daran, dass ich vom Fernseher gewesen bin und hochgradig schockiert gewesen ist, wie da der gute Kane durchgezogen hat. Und dann hat ja auch Vader den Stretcher-Job hier für ihn gemacht und hat dann im späteren Verlauf dann ja wieder eingegriffen. Also Aufbaugegner, so würde ich es einfach mal nennen, ne? Weil er eben noch das Standing gehabt hat. Später ja auch gegen Mark Henry, das darf man auch nicht vergessen. Da war Mark Henry noch sehr grün. Ja, also Vader passt für mich hier perfekt da rein, weil der kam als großer Star aus der WCW, als ehemaliger Champion, kam er zurück und das hat dann nicht geklappt bei der WWE.
Okay, wen nehme ich denn jetzt? Dann nehme ich einen meiner Lieblingskommentatoren, weil die auch manchmal Entrances mitsingen. Ein Gesicht von ECW, großer Name schlechthin, Mr. Suplex, Mr. Submission, Tess. Der war bei ECW richtig groß.
Ja.
Der hatte ein Standing sondergleichen. Dann hat er sein Debüt beim World Rumble 2000 gegeben, gegen keinen geringen als Kurt Angle. Madison Square Garden rastet komplett aus und du dachtest, alles klar, das ist er, der Messias. Und so wie der abgeliefert hat, ne, das war ja auch direkt so, okay, das war ein Statement. Und dann nix. Also gar nix. Das war einfach, okay, innerhalb von kürzester Zeit, wie man das selten bei Wrestler erlebt, wurde einfach der Stecker gezogen.
Auch da kamen ja dann mehrere Faktoren zustande. Also er hat ja noch ein großes Match damals gehabt. Es gab ja bei SmackDown, meine ich damals, Champion gegen Champion, also Triple H damals gegen Taz. Und es gab ja diese Übergangsphase, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wo Taz sich dann tatsächlich, weil Mike Awesome ja zur WCW gewechselt ist, noch als WWF-Wrestler quasi die ECW-Championship geholt hat. Da hatten wir wirklich ja ECW-Champion gegen WWF-Champion gegeneinander und das war schon eine große Nummer, aber ja, man hat ihn da nicht wirklich vernünftig eingesetzt und auch er war ja jemand, der gesundheitliche Probleme gehabt hat, das dürfen wir auch nicht vergessen, der hatte Nackenprobleme und das hat sich ja dann auch später massiv gezeigt, sodass ja dieser Übergang vom aktiven Wrestler, wir hatten noch diese grauenvolle Geschichte gegen Jerry Lawler, die dürfen wir natürlich nicht vergessen, wo dieser Übergang vom Wrestler zum Kommentator ja so wirklich fließend gewesen ist und wo er dann auch gemerkt hat, so, vielleicht liegt mir das ja doch ganz gut, vielleicht habe ich da ja doch Spaß dran zu kommentieren und das ist ja dann wirklich auch das gewesen, was dann schlussendlich für ihn die Karriere ja auch verlängert hat. Ich glaube, so muss man es ja ganz ehrlich natürlich sagen.
Wobei man sagen muss, wenn du als Wrestler ein Programm mit Jerry Lawler kriegst zu der Zeit, dann weißt du, okay, das war's.
Der konnte halt auch damals nicht mehr so viel, ne? Das war halt auch noch das Problem. Hat ja wirklich die massive Nacken- und Rückenprobleme gehabt und das war halt noch so ein Gnadending quasi, um ihn irgendwie in den Shows zu halten, aber er war da eben auch, dass er da wirklich die Leistung noch erbringen konnte, die er damals bei der ECW gebracht hat. Auch da erinnern wir uns an die großen Matches zum Beispiel gegen den Bam Bam Bigelow, nur so als ein Ding, ne? Das war da halt eben nicht mehr. Das ist halt so ein bisschen bitter. Aber immerhin jetzt als Kommentator haben wir ihn natürlich bei AEW, wir haben Hook, wir haben seinen Sohnemann, der da einen guten Job macht, also von daher ist ja zumindest die Legacy ist erhalten geblieben. Ich überlege auch gerade, wen pick ich mir denn jetzt raus? So Vader war für mich immer so das Idealbeispiel. Ich gehe mal so ein bisschen in meine oder mach mal anders. Ich bleib mal bei der ECW, weil aus der ECW sind viele Leute natürlich später zur WWE, WWF gewechselt, aber die allerwenigsten haben wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also klar, die Dudleys haben wir gerade angesprochen, Rob Van Dam haben wir angesprochen. Aber dann wird es auch schon langsam eng, wenn man ehrlich ist.
Dann wird es sehr eng. Das Schlimme ist halt, da waren eigentlich noch andere richtig große Namen, also aus ECW-Sicht.
Ja, und ich war ja immer jemand...
Wen der drei nimmst du denn?
Ich bin mal gespannt, ob es der ist, der hier einfällt. Ich nehme einen Jerry Lynn, weil der damals einer meiner absoluten Lieblinge bei der ECW gewesen ist. Auch dessen Wandlung habe ich ja geliebt. Ne? Klar kann ich den schon ein bisschen länger. Der war ja auch bei der WCW damals als Mr. JL unter einer Maske. Aber der ist natürlich jemand gewesen, der durch seine In-Ring-Skills quasi aufgefallen ist. Und dann auch die Fehden gab da gegen Justin Credible zum Beispiel, natürlich dann die wirklich wichtige, wichtige Fehde gegen Rob Van Dam um die ECW World Television Championship. Und da bin ich dann auch wirklich so richtig auf ihn aufmerksam geworden, ne, als er da die Matches bestritten hat, wo wirklich das, also David, das hat jeder mitbekommen damals, oder? Auf einmal war ECW auf dem Plan, so nach dem Motto, ey, nicht nur das krasse Blutzeug, sondern hast du Rob Van Dam gegen Jerry Lynn gesehen? Das war so krass, oder?
Ja, generell, Jerry Lynn hat ja eben mehrere Matches gehabt, wo du sagst, oh mein Gott, das war krass. Sei es halt, weil es blutig war oder sei es, weil es spektakulär war. Er war ja wirklich sehr innovativ vom Wrestling-Style her, aber ich glaube, sein Problem war vielleicht genau das. Also für mich sind da so zwei Punkte, die mitspielen, warum wahrscheinlich bei WWE keiner wirklich an ihn geglaubt hat. Zum einen halt der Wrestling-Stil, wo man halt sehr schnell bei WWE dazu geneigt hatte, jemanden eher als so Unterhalter zu sehen, den man mal reinwirft, wo man weiß, ey, der macht gute Matches und so weiter, aber dem brauchst du keine Story geben. Der liefert ab, aber das passt dann schon. Und das andere ist halt die Körpergröße. Er war halt nun mal nie der Größte. Der ist knapp unter 1,80. Und das ist nun mal bei WWE unter Vince auch ein Hindernis gewesen, wenn du von woanders kommst.
Bei dem kommt einiges dazu, ne? Körpergröße ist sicherlich das eine. Er ist jetzt auch nicht der allercharismatischste, muss man auch sagen. So, der hat ein bisschen Charisma, aber es ist auch nicht der allercharismatischste. Und er war auch zu dem Zeitpunkt schon relativ alt, als er zur WWF gekommen ist, ne? Der ist 2-1, 2-2 war er da aktiv, war ja auch Light Heavyweight Champion, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich überlege gerade, wie die Belts bei WWE damals hießen. Es war Light Heavyweight Champion. Genau, es war kein Cruiserweight Champion, es war Light Heavyweight Champion.
Aber was ich mich dabei frage, warum verpflichtet man dann jemanden, der ja eh schon älter ist und du hast gar keinen wirklichen Plan?
Ja. Das ist halt
einfach. Weißt du, ich meine, da fehlt mir einfach so, ja, da musst du es ja nicht machen. Es wäre nicht so gewesen, wenn Jerry Lynn nicht zur WWE gegangen wäre, von, da fehlt es aber einer.
Ja. Nee, das verstehe ich auch nicht. Auch, dass man ihn nicht wirklich so richtig in die Geschichte mit, also in die Invasion mit reingesteckt hat. Der hat ja da gar keine Rolle gespielt, obwohl er eigentlich zu dem ECW-Stable hervorragend gepasst hätte. Der hat halt da so um die Light Heavyweight Championship gecatcht, hat die natürlich auch sich geholt, damals von Crash Holly, und hat die auch eine ganze Zeit lang gehalten. Später hat er sie ja dann an Jeff Hardy verloren. Und der hat dann auch gute Matches hat dann auch nochmal ein Match gegen Rob Van Dam gehabt, aber hat jetzt keine große Rolle mehr gespielt und ist ja dann Anfang 2002 gegangen und vorher war er auch noch verletzt. Also da kommt auch da wieder alles zusammen, ne? Und obendrein, zu der Zeit hattest du auch ein massives Überangebot an Wrestlern natürlich bei WWE, ne? Du hast durch die Hinzunahme von WCW und ECW Talent, da ist der halt einfach durch Roster gefallen sozusagen, ne? Durchs Raster und durchs Roster. Und der war ja auch jemand, wenn du gerade hier bei Christian Cage das angesprochen hast, der war ja auch jemand, der quasi zu den Founding Fathers of TNA gehört, wenn du es mal so siehst, ne?
Ja, ist auch generell ein guter Mann, muss man auch sagen.
Ja, war ja wirklich jemand, der die X-Division damals massiv bereichert hat, ne? Auch gerade in,
ach, die war großartig.
In Fäden gegen AJ Styles zum Beispiel und viele andere, also.
Und komischen Stipulationen.
Ja, und ganz dumme Ideen teilweise auch, also.
Aber geile Match.
Ja, auch, aber auch ganz viel Stuss dabei, also schau dir noch mal die erste Episode von.
Ja, muss ich nicht. Ich weiß noch, dass ich früher bei TNA habe ich wegen zwei Gründen eingeschaltet. Das war halt die X-Division.
Ja.
Und das waren die Women's Division.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Das war halt der Grund, der bei mir geklickt hat.
Ja. So, Jerry Lynn, ja, haben wir vom Tisch. Bleibst du bei ECW oder gehst du woanders hin?
Nee, ich gehe mal rüber zu WCW.
Okay.
Sagen wir mal so, ein großer Name, der eigentlich hätte zünden müssen wie Bolle, weil er war ein WCW-Star, der sich hochgearbeitet hat, der das Standing schlechthin hatte, den alle Wrestling-Fans, glaube ich, respektiert haben. Und dann kommt er in die WWE mit einem großen Bass am Anfang und kriegt dann einfach die beschissensten Gimmicks ever. Und das tut mir halt echt leid, weil in dem Mann habe ich viel, viel mehr gesehen. Das ist DDP.
Ja.
Diamond Dallas Page.
Ja.
Also wenn man bedenkt, was er bei WCW gemacht hat, er hat sich wirklich hochgearbeitet. Das ist ja nicht oft gewesen bei WCW. Man wirklich hochgearbeitet, komplett vom Standing her bei den Fans. Er hat die Company irgendwann richtig getragen. Er hat mit einem Karl Malone gewrestelt, was für Furore sorgte. Er war halt wirklich ganz Amerika bekannt. Er war in jeder Talkshow. Und zu der Zeit, also weil nachdem WCW sich aufgelöst hat, beziehungsweise gekauft wurde, gab es ja auch nicht so viele riesige Namen von der WCW. Und dann nimmst du halt einfach einen der größten Namen und gibst dann halt Gimmicks, die ich damals schrecklich fand. Das war so Fremdschämen-Gimmick. Und er hat auch noch das Beste draus gemacht. Das war noch das Traurige dabei.
Ja, das That's not a bad thing, that's a good thing, damals als Motivator quasi.
Der alte Stalker.
Das habe ich auch damals gar nicht verstanden, ne? Wo es ja dann diese obskuren Videos gegeben hat, wo die Frau vom Undertaker, auch Sarah übrigens damals, ja, ne, beobachtet worden ist aus dem Gebüsch heraus. Man hat sich gefragt, was ist es? Und dann ja, hat er sich dann eben gezeigt und dann war es eben Diamond Dallas Page und man hat sich gefragt, so, was, das passte halt überhaupt nicht zu ihm, ne? Er hat ja wirklich seine Hochphase gehabt als so der People's Champ, der damals gegen die NWO aufbegehrt hat, ne?
Ja, vor allen Dingen, selbst wenn du es so schon machst, ne? Ich meine, der Bass war ja da. Denkst du, okay, aber dann lass ihn doch nicht verlieren. Der ist gerade gekommen.
Ja.
Und dann kriegt er eigentlich nur noch auf die Nase. Bei allen entscheidenden, ja, Matches hat er verloren.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Auch bei dem kommen natürlich dann, weshalb es dann auch danach nicht mehr viel passiert ist, kamen natürlich auch verschiedene Gründe dazu, ne? Der Mann war zu dem Zeitpunkt, als er zur WWF gekommen ist, 2-1, war der auch schon älter. Der war schon Mitte 40 und hatte schon entsprechend viele Matches auf dem Buckel. DDP war ja ein Spätstarter, was so das Wrestling angeht.
Ja, aber der war in Shape.
Der war in Shape. Also
bei den lasse ich jetzt nicht durchgehen, von wegen, na, der hat 48.000 Verletzungen, konnte nicht
doch,
gehen,
sondern einfach. Der hatte Verletzungen. Doch, der hat sich ja gegen Ende seines Runs, der hatte mehrere schwere Verletzungen.
Nein, ich meinte aber, das ist kein Grund, warum der Run so kacke war.
Nee, also der Run ist hinterher abgeschnitten worden sozusagen, weil er eben verschiedene Verletzungen gehabt hat. Der hat sich ja nach dem Käfigmatch gegen Undertaker und Kane damals verletzt und war dann erstmal eine längere Zeit raus und dann später, ich glaube, das war ein knappes Jahr später, hat er sich eine schwere Nackenverletzung zugezogen und ist ja dann auch vorläufig erstmal retired quasi, ne?
Ja, ist doch vielleicht besser so, weil man ganz ehrlich, der Run ging ja einfach nur, es ging straight nach unten.
Das ist so, ja. Ne?
Also da hat, an seiner Stelle hätte ich dann auch einfach nur gesagt, ey, dann lass gut sein, ich nehme die Kohle mit, das war's jetzt, weil es hat einfach viel mehr kaputt gemacht. Aber ich fand's schade damals, weil, selbst wenn es nur 2 Jahre gewesen wären, ich war halt damals wirklich geschockt und sauer vorm Fernseher, obwohl ich Undertaker mochte, dass man halt DDP so fertig macht. Es fühlte sich halt für mich ein bisschen, das war aber Teenager-Denken, fühlte sich ein bisschen an, als wenn man so ein bisschen nachtreten möchte, dann so einen der großen WCWler mal bestraft vor der Kamera.
Ach du, das halte ich auch für gar nicht abwegig, ne? Das hat ja Booker T auch letztens noch im Podcast gesagt, so nach dem Motto, als wir rübergegangen sind zur WWF, man wollte jeden beerdigen, hat er so schön gesagt, ne? Und man musste da auch manche Sachen einfach über sich ergehen lassen und zeigen, dass man es will und dann hast du vielleicht das Glück, dass du irgendwann auf dich aufmerksam machst mit viel Arbeitseifer und dass du dann durchbrichst. Das war das, was er so sinngemäß gesagt hat.
Das glaube ich. Ich denke nur an sein Match gegen Triple H.
Zum Beispiel. Oder ne, auch der Brawl mit im Supermarkt und so. Klar ist das witzig, aber ich glaube, das ist halt auch nichts, was so, dass du von Steve Austin mit Milch übergossen wirst, ist vielleicht auch nicht was dann.
Wobei Booker das aber gelobt hat. Er hatte mal gesagt im Podcast, dass er den ganzen Supermarkt-Fight sehr genossen hat, dass es einer seiner Lieblingsmomente ist.
Okay, na gut. Aber nichtsdestotrotz, also das war, glaube ich, gerade für das WCW-Talent, was dann danach rübergekommen ist, wirklich auch eine schwierige Zeit. Was ja auch ganz klar ist, ne? Man hat sich quasi hassen gelernt über zig Jahre und auf einmal musst du dann eben umschwenken. Ist nicht ganz so einfach. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bleib noch mal so ein bisschen im Independent-Bereich. Also ich spring noch mal rüber, dass wir nicht immer hier nur die ganz großen Namen haben. Wir kommen gleich noch zu ein paar großen Namen, die euch garantiert allen auf der Seele brennen. Ich gehe aber rüber zu jemanden, der mich und meinen Wrestling-Geschmack damals maßgeblich geprägt hat. Und das war ein Loki, den ich damals bei Ring of Honor gesehen habe. Und Loki war halt jemand, der auch klein gewesen ist, muss man sagen, ne, der knapp 1,70 gewesen ist, aber der so einen wirklich harten Strong-Style gefahren ist, mit harten Kicks, mit Chops und allem, was dazugehört. Ne? Und der jugendliche, beziehungsweise heranwachsende, erwachsene Olaf fand das damals total geil, wenn der Leute weggechoppt hat und sich mit denen geprügelt hat. Ne? Ganz klar.
Und ich mochte den Übungen auch immer.
Ja, der war auch jemand, der bei TNA eine wichtige Rolle gespielt hat. Darf man auch nicht vergessen, ne? Auch jemand, der in der X-Division eine große Nummer gewesen ist und diverse Male X-Division-Champion gewesen ist und querbeet da gewesen ist. Naja, und der ist ja dann auch zur WWF gekommen, zur WWE gekommen. Das müsste so 2007, 2008 gewesen sein. Und dann ist er ja, der ist ja dann noch mal bei FCW gewesen und wurde dann ja umbenannt von Loki zu Kawal. Klingt ein bisschen wie, wie heißt er? Pastewka. Kawal. Naja, egal. Und er war dann ja Teil von NXT, aber bevor NXT halt eben eine coole Show gewesen ist, sondern als es damals noch diese Reality-Casting-Wrestling-Show gewesen ist. Und er hatte ja damals als Trainerinnen, hatte er ja Lay Cool am Start. Weißt du das noch? Michelle McCool und Layla.
Ja, Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber er hat im Moment die Season gewonnen. So.
Ja, aber der war mehr drin.
Und wurde dann
von ich finde, das ist so für mich ein Wrestler. Ich mochte nicht nur seine Art zu wrestlen, sondern ich fand, das war auch ein Wrestler, der eine Ausstrahlung hatte im Match.
Ja, hat er ja auch gehabt, ne? Also.
Ich meine halt, da ist einfach mehr drin. Also, da sehe ich es halt von Anfang an. Du brauchst nur einmal sehen, dann denkst du doch, okay, es ist kein Main Event, aber so, ja, gib den was. Der funktioniert doch.
Es gibt auch ein richtig geiles Match zwischen Loki und, beziehungsweise Kawal und Dolph Ziggler, was man sich noch anschauen kann. Damals um die IC Championship. Weil er hatte ja eine Title Opportunity sich geholt durch diesen NXT-Sieg. Und dann gab's ja, glaube ich, bei der Survivor Series war das. Das war ein richtig gutes Match, ne? Nichtsdestotrotz, jemand, der da nicht so recht reingepasst hat, es hieß auch immer, dass ein Loki bzw. ein Kawal jemand gewesen ist, der sehr selbstbewusst gewesen ist, der unbequem gewesen ist zu arbeiten, mit dem man unbequem zusammenarbeiten kann. Und schlussendlich war der dann schon, ja, Weihnachten 2010 war der dann schon wieder weg vom Fenster. Also er hat knapp anderthalb, zwei Jahre hat es bei WWE durchgehalten, mit FCW noch davor. Und war dann schon weg vom Fenster. Hat noch einmal gegen Drew McIntyre verloren und tatsächlich hat er am 23. Dezember seine Kündigung anscheinend bekommen. Ja. Ich fand den immer cool. Ich mochte den sehr gerne.
Ja. Ich mochte es, dass wir den mal live gesehen haben.
Das stimmt. Damals beim Tag Festival, ne, der WXW.
Ja. Ah, ich fand das großartig mit seinem Hitman-Outfit.
Das stimmt. Ja, und wie gesagt, also Ring of Honor, das war einer von den Leuten, die habe ich halt damals einfach geliebt, weil die so anders gewesen sind als alles, was bei der WWF gewesen ist. Natürlich dann auch die Matches, die er gehabt hat gegen einen Bryan Danielson, gegen einen Samoa Joe vor allem. Da gibt's einen Fight Without Honor zwischen ihm und Samoa Joe. Boy, oh boy, da steht Fight Without Honor drauf, auf jeden Fall. Und ja, da ist vieles Großartiges dabei gewesen. Und deswegen, auch wenn der anscheinend nicht ganz einfach gewesen ist und auch manchmal komische Sachen online gesagt hat, wrestlerisch war der immer für mich jemand, der hervorgestochen ist.
Wenn du aber schon den Namen in den Raum wirfst, will ich den aufgreifen. Wie gesagt, es gibt ja, ist total gefloppt und es gibt einfach von wegen so, okay, ey, da ist eigentlich viel mehr drin, aber da fehlt das komplette Vertrauen oder die Sicht darin. Wenn du schon Samoa Joe droppst, dann droppe ich den aber jetzt auch.
Ja.
Weil Samoa Joe war TNA einer der Stars schlechthin. Bei WWE hatte ich halt nie das Gefühl, man sieht es halt auch, wenn man jemanden zu NXT schickst, dass man diesen Topstar in ihm sieht, dann ist er bei AEW, wo du denkst, okay, jetzt ist er in einem Alter, wo das eigentlich gar nicht mehr geht. Aber dann brauchst du einen Übergangs-World-Champion und der liefert ab. Und der hat eben genau das alles, was du halt brauchst, um im Main-Event auch bestehen zu können. Also für mich ist er halt ein Kandidat, der nie richtig eingesetzt wurde oder den man nie das komplette Vertrauen gegeben hat.
Das ist ja der Gag, ne? Dass der ist ja wirklich zu einem relativ späten Zeitpunkt seiner Karriere zu WWE gekommen, ne? Also er ist 2014, 2015 zur WWE gekommen, 15 muss es gewesen sein. Und da war er auch schon Mitte 30 und hat natürlich da auch schon also einen langen Weg hinter sich gehabt, ne? Und sowohl bei TNA, auch da wieder, das zeigt sich da immer wieder ganz gerne, der begegnet uns hier häufiger. Und dann war er erstmal bei NXT und bei NXT hat der ja super funktioniert. Muss man ja ganz klar sagen, ne? Und da hast du aber auch gemerkt, wie anders die Produkte damals gewesen sind, ne? NXT wirklich dieses Indie-Produkt, wo eine Samoa Joe einfach hervorragend reingepasst hat und auch mit den Gegnern, die
auch halt richtig
ist,
eingesetzt
ja,
wurde.
Ja, genau. Genau. Wo du auch gemerkt hast, so, okay, der geht da wirklich auf. Und na klar, dann zu Main Roster gekommen ist. Man hat auch ihn auch immer mal wieder nach oben gepusht, aber man hat nie das Gefühl gehabt, so das ist dauerhaft. Aber wenn er da gewesen ist, dann finde ich, also wenn man gesagt hat, so jetzt geben wir dir diese Chance. Ich erinnere nur an Great Balls of Fire gegen Brock Lesnar.
So? Ja, das war das erste Mal, wo du das Gefühl hattest, okay, Brock Lesnar hat wirklich eine Hürde.
Ja, und das war ein geiles Match.
Ja.
Ja, man, klar, auch der war, also auch ein Samoa Joe war jemand, der sich dann später noch verletzt hat, aber als er diese Chancen gehabt hat, auch da oben mitzuspielen mit Reigns, auch mit Strowman damals noch, das ist schon so lange her, da war Strowman noch oben, das ist 2017 gewesen, dann hat das auch funktioniert. Aber er war natürlich auch jemand, der dann im Verlauf viele gesundheitliche Probleme gehabt hat, ne? Viele kleine Verletzungen, größere Verletzungen, andere Probleme gehabt hat. Ich bin dabei. Also der war immer jemand, wenn du den in die Position gebracht hast und der war fit, dann hat er die Leistung gebracht. Und der war ja auch jemand, wenn du ihm die Kamera und Mikrofon vor die Nase gehalten hast, der dann da funktioniert hat.
Ja, siehst du auch mittlerweile, dass er in Sachen Schauspiel oder Synchronisation immer mehr macht. Der Mann liefert ja auch ab und vor allen Dingen, er ist auch ein sehr, wie soll man sagen, ein sehr professioneller Profi. Also das ist einfach es gibt wenige Wrestler, über die du halt sehr wenig Negatives liest.
Ja.
Und er gehört halt dazu. Und er liefert halt ab. Eigentlich ist er ja das, was sich jeder Promoter eigentlich wünschen müsste. Jemand, den man, wenn man braucht, wirft man den rein, dann so, ey, du lieferst ab, dann belohnt es aber dann halt auch irgendwann.
Absolut. Und
dieses vollendetes Vertrauen. Zunge, geht nicht gut. War nie da.
Ja.
Und das hat mich immer gefrustet ein bisschen, weil ich immer dachte, ey, mal, das ist nicht mehr der Jüngste. Gib ihm doch einfach für diese Zeit, die er noch hat, doch dieses Vertrauen, weil er liefert ja auch ab. Und er hat ja auch mit der Crowd connected.
Ja.
Selbst im Main Roster.
Ja.
Und dafür dachte ich immer, der zieht Reaktion, setzt ihn doch richtig ein.
Ist absolut so. Aus dem hätte man auch viel mehr machen können. Auch da natürlich ein bisschen Verletzungspech, aber auch zu der Zeit garantiert auch Vertrauen. Wir wissen, dass ein Vince McMahon eher auf andere Typen Wrestler steht, nämlich auf die größeren und muskelbepackteren. Und Samoa Joe hat halt eher so die Statur von einem Kühlschrank, wenn man ehrlich ist. Und der hat halt, ich finde, Samoa Joe war immer das absolute Aushängeschild für so einen legit tough Guy. Ne? Der ist nicht super durchtrainiert, muss der aber auch nicht. Ne? Der haut dich einfach zusammen, wenn es sein muss. Ne?
Und ja, ich wollte gerade sagen, also wenn ich auf der Straße eine Schlägerei hätte und ich müsste jemanden aussuchen, der mir hilft, von allen Wrestlern der Welt, bin ich ganz ehrlich, Sarah und ich reden da so oft drüber, ne? Wir würden Joe nehmen. Joe ist so ein richtiger Brecher, wo du genau weißt, hör mal, der sieht vielleicht nicht so aus, aber der macht halt alle platt.
Ja, deswegen. Und ja, ich bin dabei. Aber ich glaube, da hängt es halt wirklich auch großenteils an dem Support Backstage und dass man da nicht so viel eben gesehen hat. Und bei NXT, sobald er dann ja unter der Ägide von Triple H zum Beispiel gewesen ist, da wurde er ja immer gut und groß eingesetzt. Ne? Also da sieht man schon so in verschiedenen Produkten, wie die dann anders funktionieren. Und ja, du wolltest was sagen?
Ja, ich glaube, unter einem WWE-Brand heute, also jetzt halt, wäre es damals so gewesen in seinem Alter, wäre auch anders eingesetzt worden. Weil ein Triple H, wie du es halt sagst, ich glaube, der sieht da halt über dieses Schema hinweg und sieht einfach, ey, der bringt es.
Ja, und du kannst auch mit Samoa Joe gute Geschichten erzählen. Der kann auch am Mikrofon abliefern. Aber man darf nicht vergessen, der ist nicht nur bei der WWE falsch eingesetzt worden, sondern der ist auch bei TNA falsch eingesetzt worden. Weißt du noch, wo er damals mit der Gesichtsbemalung und mit der Machete und Taz an seiner Seite und Iro?
Die Gesichtsbemalung fand ich so schlimm, ne? Diese Halbgesichtsbemalung, wo du einfach dachtest, warum? Also ja, ist halt so, okay, mach einfach mal. Aber dafür hat er halt eines der besten Matches aller Zeiten mit abgeliefert, ne?
Der hat diverse Matches, also du sprichst natürlich auf die Three-Way-Matches mit AJ Styles und Chris Daniels an.
Das ist großartig. Also das war auch der Moment, wo ich einfach dachte, was ist denn das für ein Big Man? Warum macht der Sachen, die ich beim Big Man normalerweise nicht sehe? Das geht doch nicht. Ja,
Samoa Joe auch. Sein Match zum Beispiel bei Ring of Honor gegen Kenta Kobashi sollte bei allen von euch ganz groß auf der Liste stehen. Genauso auch die Matches gegen Kurt Angle, die waren natürlich auch fantastisch.
Oh ja.
Ja.
Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Ich pack mal hier jemanden aus, den ich natürlich in Japan damals schon geliebt habe und der mit großem Bohai auch bei WWE, beziehungsweise erstmal bei NXT eingesetzt worden ist und dessen Debütmatch ich live damals gesehen habe in Dallas, Texas, das war nämlich ein Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura, einer der charismatischsten Charaktere, die wir bei New Japan jemals gehabt haben, der King of Strong Style. Also, wenn ich an seine Entrances im Tokyo Dome denke, da kriege ich sofort wieder Gänsehaut, ne, mit der Musik.
Ja, aber selbst NXT.
Ja, auch NXT, natürlich. Aber ich gehe jetzt einen Schritt zurück und sag Japan, so. Und auch die großen Matches, die er da gehabt hat, absolut herausragend und einer von den wirklich großen Stars, die New Japan hervorgebracht hat. Und dann geht er zu WWE, geht zu NXT und dieses Match gegen Sami Zayn, bis heute sein bestes WWE-Match, soweit würde ich mal gehen. Championship Run, alles cool, alles gut. Aber irgendwie hat's bei WWE im Main-Roster halt eben nie wirklich gezündet, oder? Also,
wo man es versucht hat.
Ja.
Wenn du bedenkst, so Rumble gewinnt er.
2018, ja.
Und er war ja auch der Kandidat damals so bei Prediction Podcast, wo wir sagten, ja, okay, der ballert durch. Das ist einfach, da brauchst du nichts, da kannst du nichts falsch machen. Der wird halt Main Event landen, wie sonst was normalerweise. Und dann gibst du den halt diesen Push und dachtest, ja, jetzt zündet's, aber irgendwie hat's halt nie gezündet. Man hat auch einfach diesen riesigen Fehler gemacht, zu sagen, ey, wir setzen dich dauernd ein. Wo du einfach denkst, das ist ein Wrestler, der davon lebt, dass er eine Attraction ist.
Ja.
Dass es eben nicht jede Woche zu sehen ist, sondern halt bei den Big Matches, dass er dann diesen Entrance hat, dass er dann auftritt. Und stattdessen sagst du halt genau das, was ihn halt dieses Besondere auch nimmt irgendwo. Und später hast du auch gemerkt, also nach diesem ersten Push-Versuch, da gab es ja noch den zweiten mit dem Dream-Match gegen Styles, was leider nicht doll war.
Nee.
Dass dann im Grunde genommen, wie so auf Knopfdruck, spätestens nach diesem Match wurde so das Vertrauen entzogen. Und man sagte, okay, das ist nicht mehr der Top-Guy, sondern dann gingst du so peu à peu, du konntest eigentlich mitsehen, wie es so langsam nach unten ging. Nie nach ganz unten, aber es ging so ganz langsam nach unten, weg von dem, wo er eigentlich hingehören könnte.
Ja, das war ja das Problem, dass dieser Push, den du angesprochen hast, der ist ja quasi, das war ja das, was du gerade angesprochen hast. Und das 2018 der Rumble-Sieg und dann bei WrestleMania 34 das Titelmatch gegen AJ Styles, wo wir alle erwartet haben, dass das ein Match of the Year wird. Und dann war es halt so, okay, maximal
okay.
Ne? Und dann im Anschluss gab es ja auch den Heel-Turn. Da gab es ja das Nüsse-Kloppen und dann die Fehde, die ja hauptsächlich darum geht, dass einer dem anderen zwischen die Beine haut.
Wer kam auf diese Idee?
Ja, keine Ahnung. Aber danach hat er hat es ja nie über den Midcard-Status bei WWE rausgeschafft. Ne? Man hat es immer dann probiert, ihn dann auch so ein bisschen verrückter darzustellen, zuletzt auch, ne? Und hat aber auch nicht gereicht. Ne? Und irgendwie ist es schade, weil der eigentlich alles mitbringt. Aber inzwischen muss ich auch sagen, wenn du dir seine In-Ring-Leistungen eben anschaust, dann ist er einer von denen, die machen halt seinen Job.
Ja, ich muss gerade sagen.
Aber halt eben mehr auch nicht. Das ist so wie in Rob Van Dam zum Beispiel. Da würde ich auch in dieselbe Kategorie stecken, obwohl der.
Ja, da ist so diese Spannung, diese Gier nach mehr raus, sondern einfach so, ja, Dienst nach Vorschrift, was ja nicht super schlecht ist, aber es ist halt auch nur ausreichend.
Ich wollte gerade sagen, ich finde das auch vollkommen okay, gerade wenn du halt eben weißt, dass das Office jetzt nicht große Dinge für dich plant, quasi, dann zu sagen, ja gut, dann mache ich halt meinen Scheiß hier. Ne? So, das hat man bei Rob Van Dam, wie ich finde, auch immer gesehen, der auch noch sein Repertoire runtergespult hat, aber dann auch sehr, sehr selten noch dieses All-In gezeigt hat.
Ja.
Das meine ich auch, ich meine das gar nicht böse, ich kann das vollkommen verstehen, und wenn man mit Wrestlern spricht, dann ist das auch vollkommen verständlich, dass man in manchen Momenten sich vielleicht nicht den Arsch aufreißt und nicht nochmal ganz tief reingreift.
Der ist, denke ich, auch eine Frage des Alters.
Ja.
Und der dem, was du halt erreichen möchtest, wenn du das Gefühl hast, so, ich habe eigentlich schon das Wichtigste erreicht,
ja,
und ich verdiene gut. Mal ganz ehrlich, wenn es mir im Job so gehen würde, würde ich auch sagen, okay, ich mach gut, aber ich muss ja nicht irgendwie noch was erreichen. Ich habe doch alles.
Das sage ich deinen Chefs.
Ich bin der Mitchef.
Sage ich den anderen Mitchefs. Bei dem, ja, hat ja auch mal gesagt, dass ihm der Stil, der Strong Style halt auf Dauer ist ja halt auch nicht gesund, ne? Und hat ja auch gesagt, dass er zur WWE auch geht, um einen anderen Stil zu fahren. Und klar, er hat jetzt auch zuletzt nochmal, ich glaube, deswegen wird er auch bei WWE prominent bleiben, also da bleiben und unter Vertrag bleiben, weil er, glaube ich, gerade für die Expansion von WWE wichtig sein kann, ne? Er hat ja letztes Jahr auch nochmal in Japan gewrestelt, da gegen den Great Muta, und man kennt auch ihn da noch, er ist ein großer Name, und ich glaube, der kann jemand sein, wenn du Brücken bauen möchtest in Richtung japanische Promotions oder vor Ort irgendwas bewerben möchtest, ist Shinsuke Nakamura Gold wert. Also von daher.
Jetzt mal du ja gerade dabei bist.
Genau.
Also jetzt dürfen ja die Wrestler nach und nach auch bei anderen Promotions wresteln. Und da macht es ja total Sinn.
Ja.
Er ist auch wenn man das so negativ sagt, von ja, er macht halt nur noch so Standard-Wrestling, aber er liefert ja ab. Wenn du den jetzt irgendwo bei einer Show hinsetzt, ist es nicht so, dass du jetzt einen absoluten Downer kriegst, sondern ey, du hast einen guten Entrance, du hast ein vernünftiges Match, ist alles okay, eben. Aber es ist halt nur okay. Aber trotzdem, auch solche Wrestler brauchst du unbedingt im Roster.
Eben drum. Und wenn ihr eine andere Seite von Shinsuke Nakamura sehen wollt, schaut euch das Match gegen Kota Ibushi an oder gegen Okada damals. Also, ist schon 10 Jahre her, aber guckt's euch an.
Ja, lange her.
Ja.
Boah, wen sage ich denn jetzt? Ich werfe jetzt mal in den Raum einen Wrestler, der, also mehr scheitern konntest du gar nicht, in Anfangszeit, dann gehst du weg, reifst richtig, wirst groß, kommst wieder und bist groß. Du, McIntyre.
Ja.
The Chosen One. Der Mann, der keiner wusste damals warum, von Vince auserkoren wurde, weil damals habe ich es nicht bei ihm gesehen und viele andere auch nicht. der eine zu sein. Und das leider Gottes auch die dümmste Idee war, ein Wrestler, der noch jung ist, der noch nicht gereift ist, diesen Stempel aufzudrücken, und zwar vor laufender Kamera, post Mahlzeit. Und dann hast du halt ihn, ja, der hat ein IC-Belt, und dann geht's halt runter.
Ja.
Und dann kommt erstmal irgendwann Three-Man Band. Dann weißt du, okay, das war's eigentlich. Eigentlich war die Karriere, wenn man ehrlich ist, ich glaube, kein Fan hätte irgendwie drauf gewettet, ja, das wird mal ein ganz großer nochmal. Sondern eigentlich ging halt der Weg dahin, wo du sagst, ja, das wird einfach nichts mehr. Dann geht er weg, tourt, wird anders, wird massiger, wird aber vor allen Dingen besser, ja. Viel besser.
Auch von der Ausstrahlung her, ne?
Genau.
Viel erwachsener, also er hat, seriöser einfach, ja.
Genau, alles wurde besser. Der Body wurde besser, die Ausstrahlung, auch Promos konnte er halten, einfach auch beim Wrestling, ich mag halt die Matches von ihm. Dann kommt er wieder und ballert. Aber trotzdem, anfangs absolut gescheitert. Und ich glaube, man wusste selber nicht damals, Mist, jetzt haben wir diese Shows run, was machen wir denn jetzt mit einem Jungen, der noch gar nicht fit genug ist, das zu erfüllen?
Das ist ja das, was ich auch bei Christian Cage gerade angesprochen habe. Ich finde, Wrestler brauchen auch sehr oft eine gewisse Zeit zu reifen und auch so ein gewisses Selbstverständnis und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und da tut's dann manchmal auch ganz gut, wenn man mal aus dieser Maschine WWE weg ist und dann auch mal sein eigenes Ding quasi machen kann. Sehr oft profitieren Leute davon. Das haben wir schon, Drew McIntyre hat ein Paradebeispiel quasi dafür, aber gibt's auch noch andere.
Kann man direkt den zweiten hinterherballern?
Ah, komm, baller du mal.
Ja, weil es ist für mich halt einfach, die Analogie ist halt für mich da. Und das ist für mich ein Cody Rhodes.
Ja.
Ein Cody Rhodes bei WWE in der Anfangszeit. Mit Legacy hast du gedacht, okay, da ist was. Also ich fand wirklich, in dem Moment war für mich halt Cody Rhodes jemand, wo ich dachte, ey, ja, komm, da passiert was, aus dem kann was werden. Und dann drückst du den halt ein blödes Gimmick nach dem anderen drauf. Wo halt das, wo er noch mit der Maske war, das hat er noch verdammt gut verkauft. Komischerweise hat er es geschafft, ein Gimmick zu verkaufen, was eigentlich nicht zu verkaufen ist.
Stardust.
Und dann kriegt er halt Stardust. Und dann, wo du einfach denkst, wow, ja, das ist der Sargnagel auf deine Karriere, Jung. Und dann tourt er durch die Indies. Und dann kommt AEW. Und er kommt dann zu WWE. Und zwar nicht nur ein großer Star, sondern einfach der Star der Show, wo alle den sehen wollten, wo einfach ein Stadion ausrastet. Und diesen Sprung von, wie man ihn in der WWE eingesetzt hat und was danach kam, ist gigantisch. Im Falle von ihm sehe ich es aber nicht ganz alleine bei der Jugend, weil ich fand ihn, er hatte damals schon mehr.
Mhm.
Aber man hat einfach nicht dieses Vertrauen in ihn gegeben, was ich auch damals nie verstanden habe.
Ich finde, bei Cody hat man zum ersten Mal das Potenzial in ihm gesehen, als er dieses Undashing-Gimmick gehabt hat. Mit der Maske,
genau.
Mit Rey Mysterio, der ihm die Nase nach dem 619 gebrochen hat. Und da hast du erstmal gesehen, so, guck mal, der kann sprechen, der kann ein Gimmick darstellen, der kann viel, viel mehr sein als nur Cody Rhodes, sondern der kann eben auch einen Charakter darstellen. Und da wurde er interessant für mich, ne? Klar, da, wir hatten auch die Legacy-Zeit, alles gut, ne? Aber da war es ja schon so, dass er da so ein bisschen im Schatten stand und ich weiß noch.
Ja, aber da fängst du ein bisschen an.
Genau.
Da kam er so ein bisschen ins Rampenlicht. Aber dann, wie du es halt sagst, mit Dashing, dann so, ey, ich war damals selbst überrascht, dass er es so gut übergesetzt hat, dass ich dachte, ja, ist interessant, das gefällt mir.
Ja.
Ey. Und dann kam, ja, Stardust.
Ja, gut.
Wo du einfach, ja, aber ja, da siehst du ja, wir haben, anstatt zu sagen, wir arbeiten an diesem Gimmick, wir perfektionieren es, wir machen es weiter, gehen diesen Weg weiter, sagt man einfach, nee, wir vertrauen dir nicht, wir geben dir was anderes.
Ja, absolut. Naja, und Cody jetzt auch, der hat ja auch an seiner Aura gearbeitet, auch in der Art und Weise und so, also es ist ja ganz, ganz crazy, was der inzwischen auch einfach für ein Riesenstar ist. Ich habe noch einen auch ganz aktuell, der war auch gedacht, haben, Mensch, aus dem könnte ein bisschen mehr werden, müssen wir jetzt gar nicht so lang machen, und das ist ein Dijak. Weißt du noch, der ja quasi jetzt mehrere Anläufe gehabt hat bei WWE, auch intern quasi, der ja erstmal bei NXT gewesen ist, also vorher natürlich ein großer Indie-Star gewesen, das haben wir auch live gesehen, auch hier in Deutschland, als Dominik Dijakovic natürlich, der erstmal bei NXT gewesen ist, da gewrestelt hat. Dann, boy oh boy, T-Bar bei Retribution gewesen ist, dieses geile Corona-Stable
damals. Das beste Stable ever.
Ne? Mit den dümmsten Namen und den dümmsten Masken, aber dann hat man ihn ja zu Dijak umgemodelt, so ein bisschen, ja, was war so ein bisschen Terminator-Style irgendwie, ein bisschen Sin City war mit dabei und hat da ja auch große Matches abgeliefert und man hat gedacht, ach guck mal, jetzt, dann ist er zu Raw gedraftet worden, im Supplement-Draft. Und wir haben uns gewundert, so, okay, warum macht man denn nichts mit ihm, ne? Und schlussendlich hat er einmal bei Speed noch gewrestelt und danach wurde er dann entlassen. Und das war wohl alles nicht so geil backstage, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, glaube ich. Aber das Problem ist, da gehe ich mit dir auseinander. weil ich einfach bei ihm nicht dieses mehr Potenzial sehe. Ich fand, er hatte für mich, es ist rein subjektiv, für mich nie diese besondere Ausstrahlung. Er wirkte halt für mich optisch wie so ein, wie soll man sagen, so ein generischer Wrestler, den ich super schnell vergesse oder verwechsle mit jemand anderem.
Kann ich nachvollziehen, aber glaubst du nicht, dass man aus dem mehr machen kann, als zu Raw zu draften und dann zu entlassen?
Ja, also für mich, wir reden hier für mich davon, dass wir halt Zutaten nehmen und dann machen wir anstatt eine Hühnersuppe daraus ein Drei-Gänge-Menü. Und hier ist es bei mir eher, anstatt eine Hühnersuppe gibt's dann noch irgendwie einen kleinen Salat dazu. Also viel mehr sehe ich da halt einfach bei ihm nicht. Also man könnte sagen, ja, gefloppt, aber ich glaube nicht, dass er woanders jetzt, keine Ahnung, bei AEW würde der auch untergehen.
Ich bin gespannt, wir haben das Casino Gauntlet vor der Brust. Ich sehe den da, aber ist egal.
Ja, aber ich sehe den da auch untergehen.
Ja, weil ich sehe den, ja, seh den.
Das ist kein Wrestler auf Dauer.
Ich sehe den in der Midcard. Als Main Eventer sehe ich den auch nicht.
Ja, selbst da sehe ich den als kurz und dann da merkt man, ey, das connectet ja mal gar nicht so doll.
Ach, der hat schon, zuletzt ziemlich connected. Also das ist egal. Ich würde mal sagen, jetzt macht noch jeder einen und dann können wir noch so schnellfeuermäßig noch jeder durchballern. Aber jetzt darfst du noch. Wir müssen einen Namen natürlich gleich nennen. Ich überlasse jetzt dir den Vortritt, damit du den nennen kannst.
Ich will zwei Namen nennen, weil einen, mit dem rechnest du wahrscheinlich nicht, das sehe ich aber als totalen WWE-Flop an. Ja, nehme ich von den beiden. Lass mich gleich danach nochmal einen sagen. Nummer eins ist für mich Ric Flair. Ich weiß, das klingt jetzt blöde, weil ey, der hatte den Haupttitel bei der WWF.
92 meinst du es, ja.
Genau. Aber wenn man halt bedenkt, was für ein Name Ric Flair zu der Zeit war, was für ein Standing der im Wrestling hatte, das war einfach siegeil schlechthin. Das war der Mann, wo du sagtest, ey, du musst dem und Hogan sofort fäden lassen. Ende aus. Es geht um die Weltherrschaft, Masters of the Universe, alles trifft aufeinander. Und da war der halt nur 2 Jahre da und hatte, selbst obwohl er diesen Haupttitel hatte, für mich nie dieses Standing auf Augenhöhe mit Hogan zu sein. Sondern das war halt für mich immer weiter darunter. So, dann geht's ja zu WCW und da war der halt wieder, bis halt NWO anfing und so weiter, war der halt wieder dieser große Name. Und für mich war er halt immer dieser, ja, Mr. Jim Crockett Promotion, Mr. WCW, aber ist für mich nie ein WWF-Guy gewesen, weil er halt da nie dieses Standing hatte, auch als er zurückkam. Klar, da war er älter, da muss ich den auch nicht im Ring sehen. Aber weißt du, was ich meine? Diesen Legendenstatus, diesen, ey, einer der Top 3 im ganzen Business, das hatte ich halt da nie.
Ich meine, die Fehde mit Hogan war ja geplant, das Match war geplant und dann hat man dem die ganzen Dinger den Stecker gezogen. Das darf man
nicht. Ja, das musst du sofort bringen. Der muss rauskommen, direkt Hogan. Ja, komm.
Na ja, gut, er hat sich damals als etatmäßiger World Champion präsentiert. Also man hat da ja schon was Großes hinten dran gehabt. Obendrein natürlich die Verhöhnung in Richtung der Konkurrenz, die wir hier nicht vergessen dürfen, ne? In Richtung NWA. Also da hat man schon Großes natürlich vorgehabt, ne? Aber auch da wieder die Backstage-Politik spielt da natürlich eine Rolle. Und ich finde auch, dass er zu der Zeit, wo ja die WWF auch im Umbruch gewesen ist, passte er da nicht mal so 100% rein. Also sowohl vom Look her, als auch vom Charakter her. Und das ist vielleicht auch so ein gewisses Problem, was wir da gehabt haben. Er hat ja auch später gesagt, dass er die WWF ja auf im guten Ton quasi verlassen hat. Er hat ja gesagt so, nee, also ich hab hier quasi alles erreicht und ich sehe, dass ich nicht mehr ganz oben mitspiele hier, weil Vince McMahon damals andere Pläne gehabt hat. Und dann ist er einfach zu Vince McMahon gesagt so, pass auf, ihr seht mich da nicht, ich sehe mich da, kann ich gehen? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann ist er gegangen, weil er eben nicht in der Midcard mitspielen wollte. Und
dann war er direkt wieder der Star schlechthin.
Ja, bis dann Hogan kam und sich dann alles um Hogan gedreht hat.
Ja, aber trotzdem, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Für mich ist das halt absolut kein WWF-Guy, sondern halt WCW, alle anderen Promotions.
Wie gesagt, ich finde, er passte halt da auch schon damals nicht so 100% in das Produkt rein. Und ich finde, er hat ja durchaus die großen Fäden gehabt, ne? Gegen Savage vor allem natürlich die Geschichte, die wir da gesehen haben. Und auch gegen Mr. Perfect. Also die Zeit, die er da gewesen ist, war er schon ein großer Teil des Programms. Aber klar, natürlich, dass es nie zu diesem großen Match zwischen Hogan und Flair gekommen ist, bei der WWF, ist halt ein riesengroßer Makel quasi auf der ganzen Geschichte, ja. Und hätte auch Flair gut getan, auch innerhalb des Standings. Aber glaubst du, dass sich Hogan in der WWF für Flair hingelegt hätte?
Nein, Hogan niemals. Flair hätte das gemacht, obwohl Flair jetzt auch ein gutes Ego hat, aber ich glaube, es wäre.
So, ja, aber du musst jetzt eigentlich einen Namen nennen, den ich jetzt auch nennen würde. Hat er 5 Buchstaben? Wenn du Flair sagst
er hat fünf, ja, ich muss gerade zählen. Fünf Buchstaben sind viel. Ich muss einen Finger nehmen, zwei Finger nehmen. Also es ist Sting für mich. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und das, ich könnte es auch runterbrechen auf einfach nur einen Menschen, einen Finish und alles daran. Es ist aber auch das große Ganze. Es kommt natürlich eine Verletzung dazu. Aber trotzdem, Sting ist einfach so das Gesicht schlechthin, was du bei WCW hattest, was jeder auch unbedingt bei der WWE sehen wollte. Und dann bringst du ihn zurück und du machst eigentlich alles falsch, was du in deinem Leben falsch machen könntest. Und zwar einfach zusammengestaucht. Jeder möchte eigentlich Sting, Comeback. Es gibt nur einen Gegner. Du bist vor WrestleMania ein paar Monate vorher. Du weißt ganz genau, ey, mach es einfach. Mach Undertaker gegen Sting. Es gibt kein anderes Match, was die Fans wollen. Dann machst du Triple H. Dann sagst du, okay, ja, komm. Dann nimmst du halt Triple H. Nimmst du als Übergangsgegner. Und lässt ihn verdammt nochmal verlieren bei Tageslicht. Du bringst Sting bei Tageslicht raus, was eh schon einfach ein Verbrechen an der Menschheit ist, ne? Den musst du bei Dunkelheit rausbringen, ohne Wenn und Aber. Das ist sein erstes Mal WrestleMania. Dann bringst du den raus. Und nicht nur, dass es Overbooking ist schlechthin, dass du noch NWO und DX rausbringen lässt, wo aber natürlich am Ende noch WWE gewinnen muss und lässt Sting verlieren und dann die größte Schande, dass du noch einen Handshake im Ring gibst, von so, ey, hast du gut gemacht. Ich hab dich gerade vor allem blamiert. Das ist einfach so traurig, Grütze. Ich war damals so sauer. Du kannst dir nicht vorstellen, ich meine, das ist Wrestling. Guck Wrestling zur Unterhaltung, ne? Ich war so sauer. Ich schwöre dir, auch wenn er 4 Meter größer als ich ist, wäre Triple H vor mir gewesen. Ich hätte die Faust nicht mehr halten können. Ich weiß David. Nicht, wie man aus einer der größten Legenden, wir reden jetzt nicht von so einem Main-Eventer, wir reden von einer Legende schlichthin, einem der coolsten Dudes im Wrestling, einer der nettesten Leute auch noch im Wrestling. Übrigens, auch wieder so ein Kandidat. Jahrzehnte im Wrestling, du hörst einfach nichts Negatives über Sting. Und dann machst du halt sowas. Also wenn das nicht gescheitert ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt bist du dran.
Nee.
Ich sag mir zumindest vorhin so, ey, ich wollte nicht gegen Undertaker sehen. Sting und Undertaker ist doch langweilig. Hätte ihn keiner sehen wollen.
Also ich finde die Art und Weise, wie man ihn damals präsentiert hat bei der Survivor Series, das hat einen riesengroßen Knall gegeben. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also das fand ich in Ordnung. Alles, was danach passiert ist, kannst du natürlich vergessen. Ne? Das ist halt eben einfach so. Und WrestleMania damals, ja, eine absolute Schande. Und deswegen bin ich auch froh, dass er dann im Endeffekt bei AEW noch seinen Send-Off quasi bekommen hat. Die Verletzung gegen Seth Rollins dann bei Night of Champions damals war das, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Ein unwichtigen Match.
Ja gut, es ging um die Titel, ne? Aber es,
ja, als wenn er den bekommen hätte.
Ja. Aber dass er sich da so schwer verletzt hat und es ja dann noch lange Zeit so ausgesehen hätte, als ob er dann gar nicht mehr wrestlen könnte, das ist eine bittere Geschichte gewesen. Ich war ein riesen Sting-Fan, ich bin immer noch ein riesen Sting-Fan. Das war
ja auch an dem Menschen-Sting, Entschuldigung fürs ins Wort fallen, aber ich finde es halt so bemerkenswert. Es tut dann ja noch mehr weh, wenn du einfach hörst, wie nett, wie unfassbar nett dieser Mann eigentlich sein muss. Wenn dir irgendwie ein Promoter nach dem anderen dir sagt, so, hör mal, ich weiß nicht, wie ein Kerl so nett sein kann. Ich habe noch nie einen netteren kennengelernt. Wenn du einfach Backstage mitkriegst, dass halt die ganzen Neulinge, jungen Wrestler oder sonst was, alle, während er da ist, im Nachgang schreiben, das müssen sie halt nicht, darüber berichten, wie nett der Typ zu allen ist, dass der sogar irgendwie den Security-Leuten allen die Hand schüttelt und sonst was, obwohl der abgehoben sein könnte. Das tut einem dann noch mehr weh.
Ich bin da komplett bei dir. Nicht ganz so emotional, aber ich bin da komplett bei dir. Wie gesagt, Sting war jemand für mich, der immer das Aushängeschild von der WCW gewesen ist und der auch einer von den Charakteren gewesen ist, die mich damals WCW haben schauen lassen. Auch später, wenn er also bei TNA gewesen ist, wo er auch große Matches, große Fäden gehabt hat. Und dann natürlich erinnern wir uns alle an den Joker-Sting, der nochmal den zweiten, dritten Frühling für Sting bedeutet hat. Und ja, wir wollten alle Undertaker gegen Sting sehen. Haben wir leider nie bekommen. Das wird ein Ding sein, was wir alle immer wieder bei WWE 2K nachspielen müssen, weil wir es auch nicht mehr bekommen werden.
Der Mann hat eh die traurigste Karriere aller Zeiten.
Wer? Sting?
Muss man überlegen. Der hat bei WCW nie diesen clean Mega-Hit-Titelgewinn bekommen.
Naja.
Stattdessen kriegt er halt diesen Wischi-Waschi-Sieg,
du meinst es bei Starcade damals?
Ja, gegen genau. Rome. Wo du einfach denkst, so, ey, das Finish macht halt einfach alles, was aufgebaut wurde, kaputt. Dann hast du beim TNA, der trägt die Company auch richtig gut, liefert ja auch ab, aber du wirst ihn immer in Verbindung bringen mit einem Jeff Hardy, der sich halt die Birne so weggeballert
hat. Da denke ich gar nicht dran, bin ich ganz ehrlich. Da denke ich gar nicht dran, bei TNA, nee.
Ich hab da alles drin. Dann hast du WWE einfach dann diesen Downer, also tut mir halt leid, aber stell dir vor, das wäre da halt der Abschluss gewesen, das wäre der letzte große Event gewesen den er hat. Das wäre das Ende gewesen.
Aber zu sagen, das Ding hatte eine traurige Karriere, ist halt.
Nein, ich meine, halt er hat bei jeder Company einen Moment, wo du einfach denkst, so.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, wäre er nicht so nett, wäre es halt anders gewesen.
Aber überleg mal, was er auch für große Momente gehabt hat. Die Matches gegen Flair zum Beispiel damals. Dann auch im späteren Verlauf, egal ob es jetzt gegen einen Vader zum Beispiel gewesen ist. Ich glaube auch, dass der Spaß in der NWO-Zeit damals gehabt hat, ne? Gerade auf dem am Aufbau und sowas. Ne?
Aber immer der hat eine Story über Monate erzählt, ohne Wort zu sagen.
Eben drum. Und auch bei TNA gegen Jeff Jarrett damals die Fäden, auch gegen den Christian Cage. Also da war ja auch echt viel.
Nee, der hatte gute Fäden.
Spannendes dabei, ne? Und
aber er ist gefloppt bei WWE, ohne Wenn und Aber.
Ja, deswegen, der ist auch für mich genauso, da kann er sich die Hand geben mit Vader. Sind mit dabei und ich muss gar nicht mehr viel jetzt zu Sting noch sagen, das hast du schon sehr emotional getan. Ich schmeiß hier einfach noch mal ein paar mehr Namen mit da rein, die ich als gescheitert erachte. Da haben wir auch letztens noch in einem anderen Podcast drüber gesprochen, mit vom Main Event zum Jobber. Ich habe Scott Steiner noch hier in meiner Liste, der auch gescheitert ist in meinen Augen.
Oh ja.
Ich habe auch in dem Chris Hero längere Zeit mehr gesehen als das, was aus ihm geworden ist, ne, Cassius Ohno. Das sind so Namen, die ich hier noch nennen würde. Es gibt garantiert noch viele, viele weitere von
Dean Malenko.
Dean Malenko, Bam Bam Terry Gordy natürlich auch, der als Executioner hinterher durchgegangen ist und so weiter und so fort.
Noch bei ACW kannst du noch einen Tommy Dreamer und einen Sabu reinwerfen, auch, weil die waren komplett irrelevant.
Mike Awesome kannst du auch mit reinschmeißen.
Ja, ich werf auch noch in den Ring, und zwar absolut selbstverschuldet, Mr. Kennedy, Ken Anderson.
Ja.
Weil da ging es einfach darum, da war viel, viel mehr möglich und der hat sich's halt versaut.
Ja. Das ist korrekt, aber trotzdem ist natürlich hier Sting ist.
Was machen wir eigentlich mit Awesome Kong?
Ja, auch da widere Umstände, würde ich mal sagen. Gepusht worden, schwanger geworden und dann weg.
Ja. Nehmen wir die nicht mit dazu.
Ja, kannst du noch mit dazu nehmen, aber das war zu kurz. Das schon.
Das war viel, viel zu kurz. Ja.
Deswegen, aber ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Abriss gegeben. Ihr seid natürlich da auch gerne mit dabei. Schreibt gerne irgendwie eure Kandidaten hier mit in die Kommentare. Wen seht ihr da als bei WWE gescheitert? Wen haben wir vielleicht vergessen? Kein Garant auf Vollständigkeit hier, sondern es waren jetzt unsere persönlichen Namen, die wir hier genannt haben. Schreibt die gerne rein. Ja, David, willst du hier noch was sagen abschließend?
Ich habe die Parole vergessen. Die Parole. Wer bis hierhin hingehört hat, wer es geschafft hat, durchgehalten hat, zwei alten Männern zuzuhören, zeigt uns das bitte als Kommentar bei YouTube. Egal, wo ihr es hört, bitte auf YouTube gehen, unter den Podcast reingehen, kommentieren, und die Parole dieses Mal als Beweis, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt, ist: Olaf floppt nicht.
Okay, ich lasse es mal so stehen. Und nächste Woche geht's dann weiter hier mit der Preview zu AEW All In, mit der Review am Wochenende. Aufgrund von Livestream, von Preview und Co. werden wir nächste Woche wieder was aus dem Supporter-Feed hier in den Free-Bereich schieben. Da könnt ihr euch dann auch schon mal auf einen Bonus-Podcast noch freuen. Vor allem dann aber auf das gemeinsame Watch-Along mit mir dann im Stream. Und ja, danach gibt's dann auch die Review passend dazu, zu AEW All In. Wir sind dabei und ihr seid dabei und wird gut. Freut euch drauf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.